Deutschlandfunk Interview.
Der Bundestag begann seine Sitzung heute also mit einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Anlass war der Holocaust-Gedenktag, der 27. Januar. Er erinnert an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz 1945 durch sowjetische Truppen. Professor Tobias Ebrecht-Hartmann, er unterrichtet deutsche Sozial- und Kulturgeschichte an der Hebrew University in Jerusalem und er befasst sich auch mit der Frage, wie das Gedenken an die Shoah weitergetragen wird, jetzt wo die Zeitzeugen selbst nach und nach sterben. Derzeit ist er in Berlin. Guten Tag, Herr Ebrecht-Hartmann.
Guten Tag.
Kaum etwas berührt den Menschen ja so wie persönliche Schilderungen über eigenes Erleben. Das gilt natürlich besonders für persönliche Erinnerungen an die Shoah. Auch heute haben wir sie wieder im Bundestag durch die Holocaust-Überlebende Eva Scepesi gehört. Gibt es irgendetwas, was irgendwann an diese Stelle überhaupt treten kann?
Ich glaube nicht. Die persönliche Beziehung zu dieser Geschichte und die Möglichkeit, auch durch persönliche Begegnungen mit Menschen, die das erlebt haben, darüber zu erfahren, das kann man so einfach nicht ersetzen. Allerdings müssen wir uns ja auch daran erinnern, dass es das auch nicht immer gab. Wir haben ja gerade gehört, nicht alle Überlebenden haben auch über ihre Erfahrungen gesprochen oder sprechen können. Wir sind einfach auch, wir haben Glück gehabt, dass wir die letzten 20, 30 Jahre so intensiv noch Erinnerungen geteilt bekommen haben aus der Zeit. Aber wir müssen auch sehen, dass es trotzdem sehr viele, sehr verdienstvolle Projekte gibt, die möglichst umfassend aufzuzeichnen und auch für die Zukunft aufzubewahren. Das ist nicht dasselbe wie die persönliche Begegnung, aber natürlich können Medien uns das heute zugänglich machen. Video, Film, Digitales, mittlerweile sogar volumetrische Zeitzeugnisse und Virtual Reality. Und ich hoffe einfach, dass deswegen diese Erfahrungen, diese Erinnerungen, diese Botschaften auch in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen werden.
Auf auch die technischen Möglichkeiten des Erinnerns kommen wir gleich zu sprechen. Bleiben wir kurz noch bei diesem Gedenken im Bundestag. Marcel Reif, hierzulande ja bekannt als Sportkommentator, Sohn eines jüdischen Vaters, war lange Zeit von diesem eben nicht mit der Holocaust-Geschichte und dessen eigenen Überleben konfrontiert worden. Er berichtete ja gerade darüber, dass die Folgen der Verfolgung doch auch dann irgendwann in das Leben der Generation, seiner Generation greift, hat ja auch ein Buch geschrieben. Ist diese Art der persönlichen Erfahrungen der nächsten Generation auch etwas, was hilft, bei der jüngeren Generation Wissen und Interesse über die Shoah zu vermitteln?
Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin froh, dass auch immer mehr, dass die zweite und auch mittlerweile die dritte Generation von Familien aus Überlebender jetzt auch immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken und auch ihre Geschichten teilen können. Wir müssen uns nur halt daran erinnern, dass es dabei nicht nur darum geht, dass sie die Geschichten ihrer Eltern oder Großeltern teilen und wiedererzählen oder weitererzählen, sondern dass wir auch ernst nehmen müssen, was sie selbst für Erfahrungen gemacht haben. Das ist nicht die Erfahrung des Holocaust, das ist nicht die Erfahrung der systematischen Erfolgung, aber das sind trotzdem Erfahrungen von Antisemitismus, von Ausgrenzung, von eben noch den Schwierigkeiten, irgendwie da zu sein, aber nicht dazu zu gehören. Und ich glaube, die große Chance besteht, dass wir einfach auch mehr darüber sprechen können, was waren die Folgen des Holocaust, wie ging die Geschichte weiter, was passierte dann auch zum Beispiel in der Bundesrepublik, auch in der DDR danach und auch diese Stimmen hörbar zu machen.
Dass persönliche Erinnerungen wichtig sind, dass auch das die Emotionen erst richtig weiterträgt, sowohl der überlebenden Generation als auch vielleicht jetzt der Generation danach. Das sind wichtige Elemente. Wie weit kann man in den aktuellen Medienformen, den neuen technischen Möglichkeiten davon etwas erhalten?
Ja, das ist, wie gesagt, schwierig. Die persönliche Begegnung, die kann man nicht einfach so reproduzieren. Medien, das sagt ja schon der Begriff, sind Mediatisierungen. Das ist immer eine Form von Vermittlung. Da ist eine gewisse Distanz dabei. Aber gerade, was Sie ansprechen, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch gemerkt haben, wie wichtig emotionale Bindung ist, wie wichtig auch Emotionen sind, um Geschichtsbewusstsein zu entwickeln. In Deutschland haben wir lange auch Angst gehabt vor zu viel Emotion, gerade im Schulunterricht, Beutelsbacher Konsens, vor Überwältigung, vielleicht auch Retraumatisierung. Das ist auch alles richtig. Das ist eine schwierige, herausfordernde Geschichte, aber es geht nicht ohne Emotion. Wir müssen irgendwie Bindungen herstellen. Und das passiert eben über persönliche Geschichten. Das passiert eben dadurch, dass wir uns auch selber aktiv, das wurde ja auch von der Bundestagspräsidentin betont. Wir müssen Teil der Erinnerungskultur sein. Wir brauchen Formen von aktiver Auseinandersetzung mit der Erinnerung. Und da können Medien, da können auch soziale Medien, glaube ich, schon eine wichtige Rolle spielen, dass wir sozusagen eben uns mit persönlichen Erfahrungen auseinandersetzen und dass wir auch versuchen, die zu einem Teil unserer eigenen Lebenswelten zu machen.
Haben Sie ein Beispiel über gerade die Versuche in der neuen Medienwelt, hier konkrete und auch emotionale persönliche Erfahrungen weiterzutragen?
Nee, ich denke einfach daran, dass natürlich NutzerInnen von sozialen Netzwerken auch diese Form nutzen, um zum Beispiel ihre eigenen Begegnungen mit der Geschichte zu schildern. Das kann manchmal sozusagen etwas problematisch sein. Vor einigen Jahren gab es auf TikTok die sogenannte POV Holocaust Challenge, und da haben junge TikToker vor allem aus den USA sich quasi selbst in die Position von Opfern des Holocaust imaginiert, sich so angezogen, sich so geschminkt. Das ist natürlich problematisch in dem Sinne, dass es eine Form von, eine Gefahr von Trivialisierung zeigt. Aber es zeigt, die junge Generation möchte diese Geschichte irgendwie zum Teil ihrer eigenen Lebenswelt machen. Und wenn Jugendliche eben auch ein kleines Video drehen von einem Gedenkstättenbesuch, dann muss das nicht immer heißen, dass das eine Verzerrung ist, sondern kann das eben auch ein Zeichen dafür sein, dass sie nach Wegen suchen, mit ihrer Sprache auszudrücken, was sie bewegt, wenn sie an diese Orte kommen oder sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Und ich hoffe auch, dass Gedenkstätten, aber auch Schulen viel mehr solche Medienformate auch nutzen, damit Schülerinnen eben ihre Erfahrungen, ihre Auseinandersetzung mit dieser Geschichte reflektieren können.
Sie lehren in Jerusalem. Wie blickt man in Israel darauf, wie hier in Deutschland an die Shoah erinnert wird, gerade auch auf dieses Bemühen, über möglichst viele Kanäle Erinnerungen über die Zeitzeugen, mit den Zeitzeugen hinaus lebendig zu halten?
Na, ganz generell wird das, denke ich, glaube ich, schon sehr positiv gesehen. Das ist ja auch nicht nur in Israel so wirklich zu sehen, dass es in Deutschland wirklich viele Bemühungen gibt, eine aktive Erinnerungskultur zu gestalten und dieses Thema sozusagen auch relevant und wichtig zu machen. Es gibt ja auch viel Austausch, sowohl von Studentinnen als auch von SchülerInnen. Das heißt sozusagen, es gibt die Begegnung und Überlebende, das wurde ja auch gerade gesagt, auch aus Israel, die dann auch nach Deutschland fahren und noch mit Schülerinnen und Schülern reden. Man muss natürlich auch jetzt gerade wirklich sagen, dass dieses Jahr das Gedenken an den Holocaust ganz stark geprägt ist von der Erfahrung des 7. Oktobers. Und da ist halt eher eben jetzt stark auch dieses Gefühl, sieht die Welt das überhaupt? Sieht die Welt überhaupt sozusagen, was der 7. Oktober für Israel und für die israelische Gesellschaft bedeutete? Und wird überhaupt wahrgenommen, wie stark auch die Erinnerung an den Holocaust durch den 7. Oktober wieder hervorgerufen wurde und sich eben jetzt auch auf die nächsten Generationen gewisserweise übertragen hat? Dieses Gefühl, bedroht zu sein, allein zu sein, wehrlos zu sein. Und da vermisst man, glaube ich, in Israel manchmal doch noch die klaren Worte oder vielleicht die Signale auch aus der Bevölkerung, sozusagen von den normalen Menschen, jenseits der Bekenntnisse der Politik.
Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, der 7. Oktober. Wir haben es auch gerade gehört, in den Reden im Bundestag spielte auch das eine Rolle. Sie schildern aus Ihren Erfahrungen in Israel, dass man sich dort mehr emotionale Bindung wünscht. Hier in Deutschland ist ja oftmals der Versuch auch zu sehen, hier die Themenbereiche doch auch etwas zu trennen. Die Erinnerung an die Shoah auf der einen Seite, der 7. Oktober als komplexer, aber anderer Zusammenhang. Wird das in Israel anerkannt oder steht man damit Unverständnis vor?
Nein, ich denke schon, dass das anerkannt wird. Ich glaube, es ist mehr so eine Frage von Kommunikation, von Verständigung. Ich glaube, es ist ja auch vielen Israelis auch bewusst natürlich, dass das etwas anderes ist, dass der Kontext ein anderer ist. Und trotzdem ist es in dem konkreten Zusammenhang dieser Gesellschaft, wo die Holocaust-Erinnerung auch so eine wichtige Rolle spielt, wo sie aber eben auch Teil der Familien ist, lässt es sich gar nicht verhindern, dass bei dieser Art von Verbrechen, die Hamas begangen hat, diese Erinnerungen hochkommen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn Politiker das jetzt nutzen und sagen, die Hamas ist gleich Nazi oder sowas. Sondern es ist wirklich einfach dieses Grundgefühl der Angst und der Verunsicherung. Und ich glaube, das ist das, wo manchmal das Gefühl besteht, das versteht die Welt nicht. Das wird außerhalb von Israel nicht wirklich gesehen. Wenn dann sozusagen gleich wieder zu den üblichen Routinen des Gesprächs über den Nahostkonflikt hinübergegangen wird. Trotzdem haben Sie natürlich völlig recht, es ist auch wichtig, da auch zu unterscheiden und natürlich eben auch von den Maßnahmen, die man ergreift, zu sehen, dass es ein Unterschied ist, ob wir gegenwärtigen Antisemitismus bekämpfen, ob wir uns auseinandersetzen darüber, wie hier mit dem 7. Oktober umgegangen wird, oder das Holocaust-Gedenken. Das Holocaust-Gedenken ist kein Allheilrezept für alles.
Das war Professor Tobias Ebrecht-Hartmann. Er unterrichtet deutsche Sozial- und Kulturgeschichte an der Hebrew University in Jerusalem. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke ganz herzlich.